Ich habe gegen Drachen gekämpft, Nekromanten besiegt, aber das Armdrücken hier...
Du drückst wie ein Bade mit Gicht.
Sei still, Wurm. Ich mache jetzt den Griffwechsel.
Na, nicht der Streuknechtgriff.
Ha, schon wieder neuer Rekord. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. The winner takes it all.
Stopp! Nicht singen. Sonst werden wir wieder gelöscht.
Das war eine emotionale Interpretation, keine Urheberrechtsverletzung.
Tja, das ist laut Vorschrift egal. Gesetz ist das Gesetz im grünen Stockholmen. Kein Lied für den Iron Lord.
Verdammt sei der digitale Feudalismus, aber ich bin wieder da.
Grüß euch die Madeln, servus die Burm, zur Episode 144 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der jetzt offiziell Pixelbeschallung Reincarnation heißt und zu geil für Spotify ist. Warum, fasse ich euch später kurz zusammen. Was sich aber nicht geändert hat, ist, dass die Pixelbeschallung, also genauer gesagt eigentlich nur der Captain, im Mittelalter festhängt. Deswegen geht's heute blechern weiter mit Iron Lord. Iron Lord, ein Adventure-Strategie-Mix aus dem Jahr 1989, entwickelt und gepublished von Ubisoft. Ja, die gibt's schon so lange, genau genommen sogar seit 1985. Gegründet von Yves Guillemot und seinen vier Brüdern. Wenn ihr euch einmal gefragt habt, wofür Ubi in Ubisoft steht, Union des Bretons Indépendants ist es nicht. Auch wenn das zum Beispiel auf Mobi Games vermerkt ist. Das steht ganz einfach für Ubiquitous Software. Soll dafür stehen, dass deren Software überall verfügbar ist. Und wenn ihr euch noch nicht gefragt habt, für was Ubisoft steht, wisst ihr es jetzt trotzdem. Iron Lord stammt aus den Anfängen in Sachen Ubisoft-Spieleentwicklung. Davor haben sie nur Zombie, Feu et Flamme und Hurlement entwickelt. Alles Rollenspiele gepublished haben sie da schon ein bisschen mehr, wie zum Beispiel das Schneider CPC-Release von Defender of the Crown oder Game Boy und NES-Release von Indiana Jones and the Last Crusade. Iron Lord hat's für eine Reihe von Systemen gegeben, erst für Amiga, Atari ST und sogar ZX Spectrum, ein Jahr später, also 1990, für MS-DOS, C64, Acorn 32-Bit Computer und den Schneider CPC. Die prägnante Musik, komponiert von Jeroen Tell für den C64 und David Whittaker für den Atari ST. Bei den anderen Systemen kann ich es euch leider nicht sagen. Den David Whittaker, den kann man schon gehört haben, bei Lazy Jones zum Beispiel, Weird Dreams, darüber haben wir schon gesprochen, oder Wonderboy in Monsterland. Jeroen Tell hat unter anderem auch die Musik zu Eliminator, Hawkeye oder den C64-Versionen von Golden Axe und Lemmings gemacht. Die Story von Iron Lord ist lang, also wirklich, wirklich lang. Deswegen habe ich es wie bei Moonstone damals kurz zusammengefasst. Die Sonne ist längst untergegangen, als ein mysteriöser Fremder an das Tor der Burg trat. In dunklen Gewändern und mit autoritärer Stimme stellt er sich als Solfar, der Bruder des Burgherrn Tibor, vor. Nach jahrelanger Abwesenheit kehrt er überraschend zurück. Obwohl einst verbannt, empfängt Tibor ihn herzlich, ohne zu ahnen, dass sein Bruder dunkle Absichten verfolgt. Solfar, inzwischen ein mächtiger Hexenmeister, ermordet Tibor in einer grausamen Szene auf den Zinnen der Burg mit einem finsteren Zauber. Kurz darauf beschwört er eine Armee aus Untoten, fliegenden Monstern und zweiköpfigen Höllenhunden herauf, die das Schloss überfallen und alle Wachen abschlachten. Nur einer überlebt. Maltom, der alte Hauptmann der Wache, flieht in letzter Sekunde mit dem Baby, dem Sohn des Tibor, aus der Burg. Sie finden Unterschlupf bei dem alten Zauberer, der ihnen offenbart, dass laut einer Prophezeiung nur ein Blutsverwandter Zolfa besiegen kann. Maltom soll den Jungen zu einem Krieger ziehen. Viele Jahre vergehen, der Junge wächst im Verborgenen heran, lernt den Umgang mit dem Schwert und wird zu einem tapferen Mann mit dem Ziel, das Reich seines Vaters zurückzuerobern. Schließlich macht er sich auf dem Weg zur verfallenen Burg, dem einstigen Sitz seiner Familie. Er ist bereit, sich seinem Onkel zu stellen, bereit, Rache zu nehmen, das Reich zu befreien und das Erbe der Iron Lords anzutreten. Und jetzt beginnt ein Abenteuer nach dem Newsflash. Was war denn so los im August 1989? Am 16. August 1989, der Thorium-Hochtemperaturreaktor THTR-300 in Hamm Uentrop wird nach einem Beschluss der nordrhein-westfälischen Landesregierung nicht wieder ans Netz gehen. Der seit 1987 betriebene Reaktor, der 4,5 Milliarden D-Mark gekostet hat, erwies sich als unrentabel. Der THTR-300 war im Oktober 1988 wegen Sicherheitsmängeln abgeschaltet worden. Und am 19. August 1989 fand dann an der ungarisch-österreichischen Grenze bei Schopron das sogenannte paneuropäische Picknick statt. Eine zunächst unscheinbare Friedensdemonstration ungarischer Oppositioneller. Mit Zustimmung der Behörden sollte ein Grenztor symbolisch für 3 Stunden geöffnet werden. Doch das Ereignis bekam eine historische Tragweite. Rund 600 bis 700 DDR-Bürger nutzten die Gelegenheit zur Flucht in den Westen, die größte Fluchtbewegung aus der DDR seit dem Bau der Berliner Mauer. Das Picknick wurde später als bedeutender Meilenstein im Prozess des Zusammenbruchs des Ostblocks und der deutschen Wiedervereinigung gewertet. Und Aktuelles. Einige haben es mitbekommen, manche wundern sich wahrscheinlich jetzt, was los ist. Spotify hat Pixelbeschallung gecancelt. Dort war nämlich der Podcast gehostet. Bedeutet, dass vorerst einmal alle Abos ins Leere gelaufen sind. Spotify erlaubt nämlich keine Jukebox-Episoden wie die Beschallungsbeschallung kürzlich. Und deswegen hat Spotify nicht nur die Episode gelöscht oder mir Bescheid gesagt oder mich verwarnt. Nein, Spotify hat Pixelbeschallung gleich komplett gekillt. Also muss jetzt Pixelbeschallung von vielen neu abonniert werden. Deswegen gibt es jetzt ein bisschen anderes Cover und die Namensänderung auf Pixelbeschallung Reincarnation, damit klarer ist, dass es sich um einen anderen Feed und um einen neuen Podcast handelt. Also neu unter Anführungszeichen. Manche von euch haben gar nichts machen müssen, wie zum Beispiel Apple Podcasts Nutzer und wenn alles funktioniert hat, auch die von Pocket Casts. Und jetzt seid ihr gefragt, weil alle Abonnenten oder alle damaligen Abonnenten erreiche ich nicht. Wenn ihr irgendjemanden kennt, der Pixelbeschallung gehört habt, wenn ihr irgendjemanden kennt, der Pixel... Sorry, meine Katzen zucken gerade aus. Noch einmal. Wenn ihr irgendjemanden kennt, der Pixelbeschallung gehört hat, dann gebt dieser Person bitte Bescheid. Weil so leicht lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir bauen die Community wieder auf. Gemeinsam, weil ohne eure Hilfe schaffe ich das alleine nicht. Hey, da geht's gerade um was Ernstes. Meine Güte. Kennt ihr das? Also habt ihr Katzen oder kennt ihr das, wenn Katzen ihre wahnsinnigen Minuten bekommen und wie wild in der Gegend herumlaufen? Wäre praktisch, wenn das erst in einer Stunde hier geschehen würde, weil da wäre ich mit der Aufnahme fertig. Ich glaube, jetzt haben sie sich beruhigt. Also, Für alle, die neu dazukommen sind, danke fürs Hören. Wir werden viel Spaß miteinander haben. Macht beim Rätsel mit, das später von Pierre gestellt wird, oder bei der monatlichen Highscore-Challenge. Ich kann auch nicht genug bei den Leuten bedanken, die mir Mut zugesprochen und Hilfe angeboten haben. Auch ein paar Podcast-Kollegen haben ihre Hilfe angeboten. Vielen, vielen Dank. Es war wirklich ein schönes Gefühl zu wissen, dass man nicht alleine ist. Ich war nämlich schon ziemlich am Boden zerstört und habe ernsthaft überlegt, ob ich es dann nicht bleiben lassen soll. Aber wie ihr hört, da bin ich wieder. Es geht also weiter. Ab jetzt ohne Spotify. Das tut mir leid für alle, die Pixelbeschallung über Spotify gehört haben, aber ich lasse mir sicher nicht von einem Streamingdienst vorschreiben, was ich veröffentlichen darf und was nicht. Die Gamescom, die konnten wir auch besuchen, aber Details dazu hört ihr in der aktuellen Episode der Spielosophen. Die kommt nämlich demnächst, wenn sie rechtzeitig geschnitten wurde, morgen oder übermorgen. Ah ja, und ich habe sämtliche Tracks der bösen Jukebox-Episode auf die Homepage geladen, www.pixelbeschallung.at. Da findet ihr im Untermenü von Polyfans den Soundtrack. Alle Tracks können gehört und runtergeladen werden, natürlich kostenlos, ohne irgendein Premium-Abo. Apropos Musik. Im August 1989 war ein Song von Mysterious Art auf Platz 1 der deutschen Singlecharts, nämlich Das Omen Teil 1. Die deutschen Albumcharts hat zumindest Ende August 1989 Mike Oldfield angeführt mit dem Album Earth Moving. Und der Kinostart. Am 24. August 1989 ist ein Film mit Tom Selleck und Paulina Porizkova, eine Liebeskrimikomödie, ins Kino gekommen, nämlich Ninas Alibi. Aber bevor ihr Alibi halber die Lautstärke auf Null stellt, ab zum Pixel Royale. Und da lösen wir mal das Rätsel der letzten Episode auf, die ja jetzt doch schon ein klein wenig her ist. In finsterer Zeit, das Schwert bereit, ein Ritter folgt dem Ruf der Zeit, sein Onkel stillt des Reiches Thron, doch Hoffnung lebt im Helden schon. Das haben wir ja schon gehört, der böse Onkel hat laut Story die Macht an sich gerissen. Bogenschießen, flink und klar, ein Treffer zählt, das Ziel ist nah, im Wirtshaus wartet Armdrück, Schlacht, wo Rütteln schnell den Sieg entfacht. Bogenschießen und Armdrücken sind zwei der Minispiele von Iron Lord. Im Duell erschrick dich nicht, führst du das Schwert aus Ego-Sicht. Schwertduelle werden aus Sicht des Ritters ausgetragen. Erfüll Missionen ehrenhaft, was dem Lord Armee verschafft. Wir müssen durch Erfüllung von Aufträgen eine Armee aufbauen. Herausgeber aus fernem Land, im Westen Frankreichs wohlbekannt, fünf Brüder gründeten ganz sicher den bekannten Spielpublisher. Ja, das war Ubisoft, wie eingangs schon erwähnt. Das haben überraschend viele gewusst, nämlich Andreas, Jim Tackerson, das Zwergmonster, Mann, der Major Dexter, der Jensen, Mann, Matigani, Bully B, Lemminger, Rookie Star und Fiete, Bioforge, Chris Turrican, Tobias, Palacio, Dr. Terra, Dennis und Heimpfe. Wenn ich jemanden vergessen habe, gerade aufzuzählen, und das kann durch den Trubel der letzten Wochen durchaus sein, diesmal habe ich zumindest eine Ausrede, bitte bei mir melden. Erspielt haben diese Personen jedenfalls folgende Moonstone-Sammelkarten. Einmal den Mondstein. Diese Karte verdoppelt die Verteidigung einer beliebigen Kreatur, dem Verwandlungsfrosch. Ein Zauber, der eine gegnerische Kreatur in einen Frosch verwandelt. Und natürlich der blaue Ritter als Kreaturenkarte. Und auch diesmal gibt's ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Discord oder Instagram. Wenn ihr zumindest ein Rätsel löst, kriegt ihr einen Job an Bord des Raumschiffs TCS Pixelbeschallung und den könnt ihr euch aussuchen, sofern er nicht schon vergeben ist. Auf Discord und auf pixelbeschallung.at unter Highscores 2025 gibt es eine Auflistung, welche Jobs denn schon vergeben sind. Und wenn ihr diese Auflistung nicht findet oder einfach nicht nachschauen wollt, schreibt mir ganz einfach, was ihr tun wollt und ich schreibe euch dann zurück, ja okay, ist in Ordnung oder den Job, den macht leider schon jemand anders. Und er kriegt natürlich einen Punkt. Und danach brav weiter rätseln, weil pro gelösten Rätsel 3 virtuelle Sammelkarten. Iron Lord, ein Spiel, bei dem es nicht schlecht ist, wenn man die Spielbeschreibung hat. Man kann schon rausfinden, was zu tun ist, aber das kann ein bisschen dauern. Das Spiel ist grob gesagt in 3 Teile unterteilt. Es gibt den Adventure-Teil, einen Strategie-Teil und einen Arcade-Teil. Und starten tut man das Ganze mit dem Adventure-Teil, weil wir müssen jetzt erst einmal die kleine Armee aufbauen. Das erste, das man sieht, wenn man das Spiel startet, nach dem schönen Titelbild, ist eine Karte und einen Mauspfeil, den man auf den meisten Systemen mit dem Joystick bewegt. Ist also eher ein Joystick-Pfeil, außer am Amiga, da ist es ein Mauspfeil. Wurscht. Gestartet wird's in der Burg. Klickt man auf ein Dorf oder die, ich nenne es mal, Kirche, wird dorthin geritten. Da ist man animationstechnisch auf Nummer sicher gegangen, weil man sieht auf der Karte einen winzig kleinen Reiter, der zur Destination trabt, hat irgendwas von einer Fruchtfliege und dann sieht man aber noch einen größeren, kurz bevor man ankommt. Im Lande gibt es eine Straße, also wirklich eine einzige, und die verbindet gleich alles, was man braucht. 3 Dörfer, eine Windmühle, die Abtei der Templer und die Kirche und unsere Burg natürlich, in der wir auch speichern können. Angekommen wird ein Bild der Örtlichkeit eingeblendet, inklusive einer Kurzbeschreibung. Torrentek zum Beispiel wird als reizende Stadt beschrieben, die voll mit Männern ohne Glauben und Anstand ist und man soll sich vor Gaunern und Mördern in Acht nehmen, wenn das nicht einladend klingt. Dauert auch nicht lange, bis uns dann schon ein Ritter im Weg steht und uns mit seinem Schwert durchbohren will. Warum auch immer, weil im Moment haben wir nicht allzu viel, was er uns wegnehmen kann. Vielleicht ist ihm Fahrt oder er kommt aus Favoriten oder vielleicht gehört er auch zur Armee unseres Onkels. Die Duelle selbst, die sind ziemlich cool in Szene gesetzt. Die Sicht wechselt in die Ego-Perspektive. Man läuft ja jetzt nicht dummäßig herum, nein, vor uns steht der Ritter, der uns seinen Prügel entgegenschleudert und der ist sogar recht groß, also der Ritter, wobei Ubisoft da ein bisschen geschummelt hat, weil man sieht nicht den ganzen Ritter. Nicht, weil er so riesig ist und gar nicht auf den kompletten Bildschirm passt, sondern weil wir einen Ritterhelm aufhaben und der Ritterhelm, der hat nur einen Sichtschlitz zum Durchlinsen. Folglich sehen wir Bildschirm auch nur einen Streifen. Es ist aber ein recht breiter Streifen. Einfach die Schläge parieren, indem in die entsprechende Richtung gedrückt wird. Klingt wilder, als es eigentlich ist. Der schwarze Ritter greift nämlich nur von oben, links oder rechts an. Wir können aber den Joystick in alle Richtungen außer unten drücken, um anzugreifen. Alternativ den Joystick wie ein Wahnsinniger im Kreis wedeln. Das funktioniert auch recht oft. Und wenn das Schwert des Gegners doch im rechten unserer Augen landet, halb so schlimm, weil 3 oder 4 Treffer halten wir schon aus, der schwarze Ritter allerdings nur einen einzigen. Die Dörfer selbst sind kein starres Bild, also nicht nur, das bleibt nämlich eingeblendet, aber da, wo der Text war, sieht man einen Ausschnitt des Dorfes aus der Vogelperspektive. Das nimmt so circa 1/3 der Bildschirmhöhe ein, von System zu System unterschiedlich, manchmal ist es auch ein kleines Quadrat. Durchs Dorf kann nämlich spaziert werden. Das klingt jetzt super toll, ist aber super nervig. Wir sind eine kleine schwarze Figur, 4x4 Pixel groß, rundherum Häuser und da ist nichts beschriftet. Jetzt findet einmal raus, welche Gebäude wichtig sind. Wenn an der richtigen Stelle der Feuerknopf gedrückt wird, kann es zwar sein, dass man Tipps bekommt, wie zum Beispiel, dass das Inn im Norden ist, aber welches Haus genau, das darf man schon selbst rausfinden. Und alle Häuser schauen mehr oder weniger gleich aus. Und nur wenn man beim richtigen Haus ist, heißt das noch lange nicht, dass man auch reinkommt, weil dazu braucht man eine Türe, aber die sieht man nicht, also kann's gut sein, dass man am Anfang in alter Du-Manier sämtliche Wände abläuft und Feuer drückt, um Türen zu finden. Gibt's eine Person, mit der interagiert werden kann, wird sie groß dargestellt. Klingt schön. Und das könnte es auch sein. Aber blöderweise dürfte Ubisoft einen Azubi die Grafiken erstellen lassen haben. Oder ein Kleinkind. Jedenfalls keinen, der das professionell macht, was ziemlich schade ist. Es ist ja nicht so, dass die Menschen einfach nur nicht gut aussehen. Sie schauen teilweise echt gruselig aus, egal auf welchem System. Manche sind am Amiga sogar noch gruseliger als am C64 und am ZX Spectrum haben alle Figuren schwarze Augen. Nach 2 Stunden Iron Lord am Spectrum, dann träumt man sicher schlecht. Schaut mal aufs Display auf eurem Handy. Wenn euer Podcatcher Kapitelbilder darstellen kann, seht ihr, was ich meine. Oder schaut in die Shownotes, da sind auch Bilder drin. Denn unter Spotify habe ich keine Bilder in die Shownotes einbinden können. Aber das geht jetzt wieder. Deswegen gibt es nun wieder Screenshots in den Shownotes. Der alte Sack in der Kirche, die ich anfangs angeschnitten habe. Das ist der Typ, der eben noch gesagt hat, wir sind der Prophezeite. Der hilft aber am Anfang nicht wirklich weiter. Im Gegenteil, der nimmt uns aus, wenn wir nicht aufpassen. Der erklärt zwar kurz noch einmal, warum wir überhaupt da sind, aber das war's. Ich wollte mal zum Testen ihm etwas geben. Und zwar das Einzige, das man am Anfang hat. Einen Dolch. Und was passiert? Er war schwupps weg. Der sagt nicht, nö, den Dolch, den brauche ich nicht. Der nimmt ihn dankend an. Aber er gibt ihn auch nicht wieder her, also nicht ohne weiteres. Wir müssen da schon ein bisschen Bares rüberwachsen lassen. Also aufgepasst, wem man was gibt. Der Müller bei der Windmühle, der beklagt, dass der Typ vom Inn ihm Geld schuldet, weil er das Getreide nicht bezahlt hat. Im Abt der Templer erfahren wir, dass alle Mönche krank sind. Der Gauner in der Killerstadt sagt, dass er eine Kette sucht. Ja, da wäre man vielleicht was besorgen müssen, möglicherweise. Und ja, so ist es natürlich, wie so eine kleine Schnitzeljagd. Es gibt auch Minispiele. 3 an der Zahl, 2 müssen auf jeden Fall gewonnen werden. Armdrücken ist da noch am einfachsten, zumindest von der Komplexität her. Es gibt 3 Buttons. Stopp zum Aufhören. Da steht Stopp und daneben ist ein Ritter abgebildet mit einer flachen Hand und einem Quadratschädel mit offenem Mund, weil er gerade Stopp schreit. Das erinnert irgendwie an Alarm. Aber nein, es ist Stopp. Dann gibt es noch Go und einen Button mit Fragezeichen, der gibt uns Infos über den Gegner. Mit Go wird gestartet. Der erste Gegner, der hat den klingenden Namen John Handbreaker und der ist berüchtigt, weil er 5 Gegner hintereinander besiegt hat. Und an der Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass 1966 in der Polk High Al Bundy 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht hat. Kappe umdrehen und fest drücken. Arm nicht Darm bedeutet Joystick rütteln. C64-Spieler kennen das von den Joystick-Killer-Spielen wie Decathlon. Ist der Al Bundy des Mittelalters besiegt? Was alles andere als leicht ist, warten noch 3 andere auf uns. Billy Butcher, Freddy Face Damage, Patrick Lardbelly, Louis LeShark, Danny Destroy. Es sind nur 4 Gegner, ich weiß, das waren jetzt mehr Namen. Die Namen, die variieren nämlich von Version zu Version. Da hat sich jemand ausgetobt. Ist ein Armdrückduell verloren, folgt die Bestrafung. Und die Bestrafung sind die Ladezeiten. Und wieder bestraft wird. Halleluja! Iron Lord hat Ladezeiten aus der Hölle, wie man sie halt von früher kennt. Und es wird echt viel geladen. Iron Lord mangelt ein wenig an Beschriftung. Das erinnert mich irgendwie an die Gamescom. Die begehbaren Häuser sind nicht beschriftet. Die Orte auf der Karte, die besucht werden können, sind nicht beschriftet. Also man weiß nicht einmal, welche Orte man besuchen kann. Bei manchen ist klar, bei manchen, da muss man halt ein bisschen probieren. Es gibt nicht gar so viele Orte, die man besuchen kann. Und die Bar ist auch nicht beschriftet. Also die Bar ist nämlich nicht so unwichtig. Wenn man in die Bar gegangen ist, dann muss man dann auch einmal draufkommen. Die Bar wird dann nämlich auch in einem großen Bild dargestellt, dass ein Klick auf die Bardame bedeutet, man spricht mit der Bardame. Wenn man den Typen links anklickt, wird der Armdrückwettbewerb gestartet und beim Typen rechts wird gewürfelt, um Geld zu erspielen oder zu verlieren. Warum man da mal draufkommen muss, hat einen ganz einfachen Grund. Das ist nur in der Bar so und sonst nirgends. Die Regeln beim Würfeln, die sind gar nicht einmal so schwer, wenn man sie kennt. Ein Gegner, zwei Würfel. Die Nummer 7 ist wichtig. Gewürfelt wird gleichzeitig. Ist die Summe der gewürfelten Augen höher als 7, bekommt man seinen Einsatz zurück und man hat kein Geld verloren. Ist sie niedriger als 7, wandert der Einsatz in den Pott. Wird 7 gewürfelt, gewinnt man den Pott. Oder der Gegner gewinnt den Pott. Und wenn beide gleichzeitig 7 würfeln, dann wird einfach nochmal gewürfelt. Das dritte Minispiel ist ein Bogenschießwettbewerb. Und blöderweise sind wir kein Kevin Costner und wir sind auch kein Robin Hood Fuchs. Das Minispiel wird oft wiederholt werden. Also wirklich oft. Theoretisch gar nicht so schwer. Bogen, Pfeil, Ziel, Treffen. Fertig. Allerdings wird bei jedem Treffer das Ziel ein bisschen weiter weggerückt. Das klingt bis jetzt logisch. Ich meine, das Spiel ist auch logisch, aber geschossen wird Gorillas-like oder Worms-like. Winkel und Stärke angeben, schießen, fupp und schauen, wo der Pfeil hingeht. Klingt nicht schwer, das ist es aber. Es wird nämlich nicht nur der vertikale Winkel wie bei Gorillas und Worms festgelegt, nein, auch der horizontale ist wichtig und Wind gibt's natürlich auch. Da braucht man schon einiges an Übung, um den Pokal zu ergattern. Wie gesagt, Aufträge wollen erfüllt werden, damit die Armee wächst. Den Pokal vom Bogenschießwettbewerb, den vermachen wir den Händler und der mixt uns zum Dank ein Gegengift. Das wird dem Mönch überreicht und schwupps sind alle wieder gesund. Der Mönch, der bringt uns zum Templer, der super beeindruckt von uns ist, weil wir beim Armdrücken gewonnen haben. Bedeutet Templer auf unserer Seite und der Typ vom Kräuterladen auch, weil wir ihm ja den Pokal gegeben haben. Und so macht man das mit allen Personen, denn wenn mit einer Person gesprochen werden kann, kann man davon ausgehen, dass sie irgendwie wichtig ist, weil man dann was von ihr bekommt oder dass man diese Person überzeugen muss, und zwar, dass sie uns hilft. Überzeugstrahler gibt's nicht, den gibt's erst bei Syndicate. Oder man muss vielleicht auch beides machen. Das Hin- und Hergereite, Gekaufe und Gerede, das dauert schon ein bisschen. Wir erinnern uns, Ladezeiten. Wenn wir alles erledigt haben und mit allen gesprochen haben, wobei am Atari ST und Amiga die Dialoge komplexer sind, da gibt es mehr Fragen zur Auswahl, geht's ab in unsere Burgruine. Erstens, um dort zu speichern. Man kann nur dort speichern. Und das ist auch wirklich sehr empfohlen, bevor man zum nächsten Schritt geht, weil da können wir dem Onkel Krieg erklären. Und es geht zum zweiten Spieleabschnitt, dem Strategiepart. Und den kann man theoretisch auch schon früher betreten. Man muss nicht zwingend alle Truppen zusammen haben. Da reicht schon eine einzige. Aber wenn man nur eine Truppe hat, hat man nicht wirklich Chancen, die Armee des Onkels zu besiegen. Der Strategiepart, der ist eigentlich recht schnell erklärt. Wir haben jetzt ein Spielfeld vor uns mit braunen und silbernen Schildern. Braun sind unsere Truppen, silber die Onkeltruppen. Jedes Schild repräsentiert einen Trupp. Gespielt wird nacheinander. Pro Runde kann jeder Trupp, also jedes Schild, maximal 7 Bewegungspunkte verbrauchen. Ein Feld vor, ein Bewegungspunkt. Aber auch drehen verbraucht einen Punkt, obwohl gar kein Feld gefahren wird. Wenn ich also ein Feld vor und eins nach links gehen will, benötigt das 3 Punkte, weil ein Feld vor, ein Punkt, nach links drehen ein Punkt und noch ein Feld vor, wieder ein Punkt. Hühnerkeulen bringen Energie und treffen zwei Schilder aneinander, wird gekämpft, vollautomatisch. Ja, und mehr gibt's dazu eigentlich nichts zu sagen. Ein netter kleiner Strategieteil und bis jetzt war das Spiel auch super in Ordnung. Aber du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Sind Onkels Truppen liquidiert, geht's ab zum beschissensten Teil. Da müssen wir dann nämlich zum finalen Showdown kommen. Aber das dauert noch ein wenig. Der Iron Lord muss durch 6 Labyrinthe stapfen und die sind sowas von unlustig. Ab ins Labyrinth des bösen Onkels. Ein dunkler Ort. Ihr könnt euch das wie Gauntlet vorstellen. Es schaut wirklich ziemlich ähnlich aus. Vogelperspektive, Labyrinth und um im Labyrinth weiterzukommen, sind Schlüssel notwendig. Der Onkel, der ist ja nicht blöd und hat brav immer alle Türen zugesperrt. Wobei, vielleicht ist er trotzdem ein bisschen blöd, weil die Schlüssel, die liegen einfach im Labyrinth herum. Ein Labyrinth hat mehrere Zwischentüren. Bedeutet, Schlüssel finden, Türe öffnen, weitergehen zum nächsten Abschnitt. Schlüssel finden, Türe öffnen und so weiter. Irgendwo im Labyrinth liegt auch ein Schwert herum. Ohne dem geht's nicht weiter. Klingt bis jetzt halb so dramatisch, aber das Labyrinth wird nicht bildschirmfüllend dargestellt. Zugegeben, der Deko-Hintergrund und der Dämonen-Totenkopf mit weit geöffnetem Maul, in dem sich das Spielgeschehen abspielt, die schauen schon cool aus. Die Orientierung ist dadurch aber sowas von mühsam, weil der Bildausschnitt so winzig ist. Der scheint ziemlich kurzsichtig zu sein, der Ritter. Und vor allem ist es mühsam, weil man wirklich jeden Raum durchkämmen muss. Durchkämmt die Wüste! Und ja, bis auf Schlüssel und Schwert findet man nicht einmal Scheiße. Sir, nix, nada, Totenstille. Es gibt keine Gegner, alles schaut gleich aus. Es ist so langweilig und das muss man 6 Mal machen, weil diese Abschnitte der Labyrinthe, eben Schlüssel finden, Tür, nächster Abschnitt, das ist immer noch ein Labyrinth. Insgesamt muss man das 6 Mal machen und man kann dazwischen nicht speichern. Die letzte Möglichkeit zum Speichern war vor dem Strategieteil. Und ab da kann das Spiel schon noch 30 bis 45 Minuten dauern, sofern man es schafft. Am Ende jeden Labyrinths gibt einen Endgegner, der an der Decke klebt. Der schaltet das Spiel wieder in die Seitenansicht und wird zum Space Invaders Klon. Bewegen ist nur nach links und rechts möglich. Mit Druck auf den Feuerknopf wird geschossen, warum auch immer das Schwert jetzt schießen kann. Das kann man cool in Szene setzen oder so wie in Iron Lord. Nicht falsch verstehen, die Bosse schauen schon cool aus, aber die Bewegungen unseres Lords schauen aus, als hätte er sich in seine Rüstung gemacht. Na ja. Der große Boss an der Decke ist unser Onkel, der irgendwie mutiert ist. Einmal ein Entendämon, einmal ein Raupenmutant und ein Doom-Totenkopf und so weiter. Allerdings bringt es gar nichts, den bösen Onkel abzuschießen. Es fliegen kleine Helferlein herum, Fledermäuse, Ninja-Sterne und pulsierende Polöcher mit Zähnen und die sollen zerstört werden, sind alle weg. Hat der Onkel offenbar keinen Bock mehr und geht ab ins nächste Labyrinth. Und jetzt kommt das Aber, also noch ein Aber. Der nette Mann hat nicht unendlich Energie, also wir. Wenn eines der Helferlein oder der Onkel selbst einen Treffer landen, verlieren wir Energie. Und die Energie, die dezimiert sich schon beim Herumlaufen im Labyrinth. Langsam aber stetig, E.T. lässt grüßen. Das unglaublich perfide, die Energie, die wird nicht nach jedem Level aufgeladen, also nach jedem Labyrinth. Es gibt ein Power-Up, das ein klein wenig Energie bringt, aber es gibt, wie gesagt, ein Power-Up, nicht ein Power-Up in jedem Labyrinth. Die sind also so rar gesät wie pünktliche Züge bei der Deutschen Bahn. Bedeutet, verliert unser Held bei einem Boss zu viel Energie, kann es gut sein, dass es unmöglich ist, das Spiel zu schaffen, weil für das Durchschreiten des nächsten Levels zu wenig Energie vorhanden ist. Keine Energie bedeutet Tod. Und wir erinnern uns, der letzte Speicherpunkt war vor dem Strategiepart. Außer ihr habt vergessen zu speichern. ist der letzte Onkel besiegt. Oder besser, die Gegner, die um ihn herum schwirren, ist geschafft. Onkel und das Chaos sind besiegt und wahrscheinlich auch eure Nerven. Nix ist für die Ewigkeit. Hätte er einmal einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Verkündet und verkostet, ein Trunk wie aus der Feder des Schicksals selbst. O Leut, die ihr im Schatten wandelt, hört mich an. Ward euch das Reich verwehrt, hat der Bruder euch auf ewig verbannt, steht ihr an finsterer Schwelle, doch fehlt die Kraft, sie zu überschreiten, so lasset euch sagen, Salfas Dunkeltrunk, das Elixier der Übermacht und ewigen Herrschaft, ist nun auch für gewöhnliche Sterbliche erhältlich. Gebraut aus den Nebeln der Verbannung, verfeinert mit Galle des Cerberus und einem Hauch gebrochener Brudertreue, dieser Trank verleihet euch eine Zunge aus Stahl für dunkle Beschwörungen, eine Faust wie Donner für den Umsturz schwacher Herrscher, ein Heer von Untoten, das euch folgt wie der Schatten dem Monde und bei Vollmondgebrauch die Fähigkeit, einen eigenen Musikstreaming-Dienst zu gründen. Wahrlich, ein Tropfen zur Vesper stund und ihr seid gewappnet für Verrat, Vergeltung und Verwandlung zum Fürsten des Eisens. Habt Acht, Nebenwirkungen mögen sein. Größenwahn, unkontrollierbare Machtansprüche, unheilige Aura sowie Lust auf Rache. Nicht zu gebrauchen sei das Gebräu bei bestehender Prophezeiung gegen euch. Auch erhältlich als Premium-Abo bei Lautenschlund um nur ein Blutopfer pro Monat. Salfas Dunkeltrunk, auf das der Bastard von einem Bruder nie wieder auf die Throne sitze. Auch wenn Iron Lord Abwechslung und mehrere Spielabschnitte bietet, gibt's nur die drei besagten Musiktracks. Und zwei davon hören sich auch schön mittelalterlich an. Das ist allerdings kein Zufall, Palladio war so nett und hat da ein wenig recherchiert. Das sind nämlich echte Songs aus dem Mittelalter. Ob es jetzt Chartbreaker waren, kann ich nicht sagen, aber auf YouTube sind sie zu finden. Keine Originalaufnahmen, logischerweise, aber mit Vocals. Die Titelmusik, eigentlich spanisch, irgendwann zwischen 1490 und 1520 entstanden. Der Titel lautet Paz el agua, ma Julieta dama. Also agua schaffe ich noch irgendwie herzuleiten, aber das war's auch schon. Und mittelalterliches Spanisch, viel Spaß mit dem Übersetzer. Aber auch da hat Palladio geholfen und seine Connection spielen lassen. Übersetzt lautet der Titel Paz el agua, komm übers Wasser, mi dama Julieta, Lady Julieta, oder meine Dame Julieta, sprich Julia. Das hat nichts mit Romeo und Julia zu tun. 1584 ist Shakespeare erst getauft worden, sein genaues Geburtsdatum, das kennt man nicht. Und Romeo und Julia ist zwischen 1594 und 1596 entstanden. Wow, Bildungsauftrag, sowas von erfüllt. Kann aber gut sein, dass es vielleicht andere Aufzeichnungen gibt, von denen sich Shakespeare inspirieren hat lassen. Möglicherweise. Julieta kann halt auch sein, dass es als Synonym für eine Geliebte steht. Die kompletten Lyrics übersetzt findet ihr in den Shownotes, genauso wie den Link zur Version der evangelisch-lutheranischen Zachäus Kirchengemeinde. Lied Nummer 2 heißt Gaudete, ein lateinisches Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert. Und auch da habe ich einen Link, und zwar zur Version der The Kings Singers, der in den Shownotes steht. Jaron Tell, der Künstler, der die zu 64 Musik gemacht hat, was finde ich die beste Musik ist, hat sich dazu mal gemeldet. Der wollte etwas machen und da ist er jetzt nicht der Erste, der das macht. Ein Remix-Album der Greatest Hits, also seiner Greatest Hits. 2015 hat er eine Kampagne auf Indiegogo gestartet. Solltet ihr Indiegogo nicht kennen, das ist sowas wie Kickstarter. Das Ziel inklusive sämtlicher Perks sind erreicht worden. Alle freuen sich und warten. Heute noch, Stand August 2025. Das Album ist immer noch nicht erschienen. 2020 hat er gemeint, er arbeitet immer noch dran. 2023 ist das Projekt geschlossen worden. Schauen wir mal, ob das irgendwann einmal erscheint. Aber jetzt seid ihr dran zu arbeiten. Pierres Rätsel incoming.
Bonjour, bonjour. Ja, ich weiß, ich bin alt und das klingt nach altem Mann. Aber man sollte halt nicht alles in diese moderne Streaming-Technologie setzen. Vor allem Vertrauen. Aber vertraut mir. Jetzt kommt das neue Rätsel. Ein Ritter zieht bei Nacht hinaus, sein Mut ist groß, die Angst nur laus. Die Liebe raubt ein Dämon fort, drum eilt er schnell zum Höllenort. Ein Stich genügt, was für ein Dreck, die Rüstung kracht, jetzt ist sie weg. Nur Stoff am Schniedel schützt ihn dann, doch kämpft er weiter, Mann, oh Mann. Die Zombies kriechen aus dem Grund, Gargoyles fliegen, höhnisch bunt, Lanzen, Fackeln, Axt und Schild macht Ritter und den Vollbart wild. Am Ende wartet finstere Not, ein Dämon nackt mit Mantel rot, ein Bauchgesicht nur ohne Krang, doch nicht auf jedem Bildschirm, bang. Doch wer jetzt glaubt, das Ziel erreicht, ein böser Scherz, das Herz ihm weicht. Noch einmal ganz von vorn, mein Freund, zurück zum Start ist hier gemeint. Na, das sollte sich doch lösen lassen. Und ich habe jetzt auch irgendwie Lust auf das Spiel bekommen. Ich werde es jetzt einmal spielen und meine C64 anwerfen. Denn diese Version hat die coolste Musik. Au revoir.
Ja, danke, danke, Pierre. Ich glaube, es ist diesmal wirklich relativ einfach. Aber ich kann mich auch täuschen, wie so oft. Iron Lord ist nie aufgewärmt worden. Es gibt keinen zweiten Teil und es ist in keiner Collection und keinem Streamingdienst verfügbar. Und irgendwie, muss ich sagen, wirkt Iron Lord, als hätte man sich übernommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Labyrinthe so leer geplant haben oder dass die Dörfer so leer sind. Vielleicht lag es aber an der Limitierung der Systeme, vielleicht an der Zeit oder die Inspiration war weg. Wer weiß. Iron Lord ist ein Spiel, das von der Atmosphäre lebt, die es vermittelt. Die Musik, die ist unglaublich gut und verkürzt zusammen mit diesem Flash-Effekt am C64 die Ladezeiten zumindest etwas. Grafiktechnisch ist Iron Lord okay, aber kein Burner. Man hat wollen, aber nicht können, denn die Bilder scheitern weder an der Technik oder an der Limitierung der Systeme, sondern an den Zeichenkünsten des Grafikers. Am besten nicht ganz genau hinschauen. Der Abenteuerteil, der ist durchwegs okay, wobei die Minispiele schon recht anspruchsvoll sind. Leider machen die Labyrinthe viel kaputt. Werft einmal ein Auge drauf, schon alleine der Musik wegen. Damals haben mich Grafik und Musik von den Socken gehauen. Besonders die Musik und die Tatsache, dass sie während der Ladezeiten abgespielt wird. Allzu weit bin ich allerdings nicht gekommen, weil nämlich meine Diskette defekt war und Iron Lord beim Armdrücken abgestürzt ist. Und bei den Duellen, da habe ich mir damals echt schwer getan. Die Grafik, die finde ich immer noch gut. Teilweise aber nur, wenn ich die Augen zukneife und ganz klein mache oder die Brille absetze. Wenn man bedenkt, dass Defender of the Crown 3 Jahre früher rauskommen ist, ist die Grafik von Iron Lord jetzt nichts Außergewöhnliches, außer vielleicht der Stil. Hat aber trotzdem seinen eigenen Charme. Aber die Musik, die finde ich immer nonoch genial, auch wenn es nur 3 Musikstücke gibt. Aber die werden nicht nervig und sind auch nicht aufdringlich. Außer man hat, wie ich, seit den letzten Tagen einen Ohrwurm deswegen. Und ich finde trotzdem auch immer noch faszinierend, dass es diesen Flash-Effekt und die Musik während den Ladezeiten gibt. Keine Ahnung, was für ein C64-Programmiercode Voodoo da abgespielt worden ist. Die Duelle, die waren aber heute überhaupt kein Problem. Keine Ahnung, warum die damals so schwierig für mich waren. Ein bisschen Pech hatte Iron Lord auch. Die Atari ST-Version, die konnte damals nicht durchgespielt werden, weil am Ende des 6. Labyrinths, ihr wisst schon, das allerletzte Labyrinth vor dem letzten Boss, gibt's einen Ausgang. wie in jedem Labyrinth. Aber blöderweise kann man den nicht erreichen. Auch schön. Und es gibt noch ein Re-Release, auch für den Atari ST, so ein Budget-Release von Action 16. Möglicherweise ist da der Bug behoben, das kann gut sein. Man weiß es aber nicht, weil nämlich eine Datei des Releases defekt ist und das Spiel abstürzt, sobald ein Kampf gewonnen wird. Und zu Prä-Internet-Zeiten war es natürlich nicht möglich, so einfach einen Patch anzubieten. Dafür gab es Disketten von Herstellern. Manchmal, in dem Fall zum Beispiel, nicht. Und kleiner Fun-Fact zum Schluss. In den Credits bekommt Markus Widerstein Special Thanks. Markus Widerstein, besser gesagt. Das ist die Turricane-Stimme. Liebe Leute, vergesst bitte nicht, die Kunde zu verbreiten, dass Pixelbeschallung einen Relaunch vollzogen hat. Pixelbeschallung Reincarnation. Kommt in den Discord unter discord.pixelbeschallung.at oder schaut einfach bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort habt ihr alle Links, wie ihr mich erreichen könnt. Jetzt auch auf Mastodon @pixelbeschallung@podcast.social oder Instagram @pixelbeschallung. Wenn ihr eine Idee habt, welches Spiel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp eben per E-Mail oder Social Media oder Discord. Und keine Sorge, ihr könnt nicht nur einmal raten. Wenn ihr mir einen Tipp schreibt und der ist falsch, dann schreibe ich zurück, sorry, das war es nicht. Und ihr habt einen neuen Versuch, was allerdings nicht funktioniert ist, wenn ihr mir jetzt 5 Spiele aufschreibt und ich kann meins aussuchen. Ein Tipp pro Versuch. Und Poldis Weisheit Nummer 144. Setzt eure Kopfbedeckung beim Armdrücken nur verkehrt auf, wenn's kein Ritterhelm ist. Es war mir ein Volksfest.
Und was machen wir jetzt?
Wir trainieren weiter. Bogenschießen, Schwertkampf, Podcast-Hosting.
Und Spotify?
Ach, die sind egal. Dann sind wir halt überall zu hören. Nur nicht dort.